Noch nicht mal eine Viertelstunde hocken wir da und schon geht es los mit der Predigt. Das ist eigentlich steil. Und darum möchte ich einsteigen mit einer Anekdote. Drei Pastoren haben sich getroffen und haben darüber austauscht, wie sie mit den Kollekten umgehen. Man ist ja schon herausfordernd, was sollen wir den Pastoren machen? Wie viel von den Kollekten sollen wir für uns selber nehmen und wie viel ist für das Reich Gottes? Und der erste Pastor erzählt, er macht das ganz einfach. Er nimmt einmal den Kollektenbecher, legt ein Handtuch auslegen, leert das drauf. Und alles, was auf dem Tuch oben bleibt, das ist für Gott. Und alles, was darüber ausrollt, das ist für ihn. Dann sagt der zweite Pastor, ja, er macht das ganz ähnlich, einfach gerade umgekehrt. Alles, was darüber ausrollt, ist für Gott. Und das, was drauf bleibt, ist für ihn. Dann kommt der dritte Pastor und sagt, ja, bei ihnen sei es auch ganz ähnlich. Er denkt einmal auch, das aufs Tuch ausleeren, möglichst, dass nichts darüber ausgeht. Dann nimmt er es mit seiner Frau, allen vier Ecken geht raus und dann schleudern sie es in die Luft und sagen, Herr, nimm, was du brauchst und den Rest, das behalten wir selber. Das drei Möglichkeiten, wie man mit der Kollekte könnte umgehen. Wir feiern heute Erntedank Gottesdienst. Wir sehen es da wunderbar, was Gott uns beschenkt hat, was Leute auch an Arbeit investiert haben, Sachen, die geneigt worden sind, Konfi, die eingemacht worden ist, wenn ich das richtig sehe. Sachen, die der Garten hergegeben hat. Wunderbar. Wir sind reich beschenkt worden im Verlauf dieses Jahr. Die meisten von uns haben ihre Ernte wahrscheinlich in Form von Geld, von Zahltag eingefahren. Und um das geht es heute. Wir reden heute Morgen über Geld. Das ist etwas, was man nicht macht als Schweizer. Wo redet man schon über Geld? Auch in der Gemeinde und den Christen redet man eigentlich wenig über Geld. Wie der Jonas gesagt hat, wenn es darum geht, wie man noch mehr verdienen können, was man für einen Job hat, ja, da redet man schon drüber. Aber wenn hast du das letzte Mal jemandem erzählt, was dein Jahreseinkommen ist? Hast du es überhaupt schon mal jemandem erzählt? Hast du schon mal jemandem erzählt und dargelegt, wie viel Geld das du auf dem Sparkonto hast oder in Aktien und Obligationen angelegt? Geld ist ein unglaublich intimes Thema und ich behaupte, wir reden mehr über unser Sexleben als über Geld. Das ist einfach eine Behauptung, die ich mal so in den Raum stelle. Aber ist euch bewusst, dass die Bibel häufiger von Geld redet und von Besitz als über irgendein anderes Thema? Ist faszinierend. 2350 Bibelverse reden über Geld und Besitz. Im Vergleich dazu sind es nur 500 Verse, die über das Gebet sind. Und nicht einmal 500 Verse, wo es um Glauben geht. Jesus hat 38 Gleichnisse erzählt, je nachdem, wie man zählt. 38 Gleichnisse, 16 davon, fast die Hälfte, sind über das Thema Geld. Und von allen Worten von Jesus sind 15%, die über Geld gegangen ist. Das klingt jetzt nicht nach viel, 15%. Aber wenn man sich bewusst macht, dass Jesus über Himmel und Hölle gesamthaft weniger geredet hat, ist es doch ein relativ hoher Prozentsatz. Also gemessen daran, wie oft Jesus über Geld geredet hat, wie oft die Bibel von Geld redet, dann sollten wir, glaube ich, einen viel lockereren Umgang mit Geld haben. Für mich ist es ein bisschen eine Bestätigung davon, dass unser Portemonnaie ist nicht eine Privatangelegenheit, sondern Gott will im Geld, beim Portemonnaie, will er auch mitreden. Er interessiert sich dafür. Ich glaube, die Bibel zeigt uns sogar, dass der Umgang mit Geld ein untrüglicher Prüfstein dafür ist, wo unser Herz wirklich ist. An unseren Finanzen zeigt sich unsere Liebe und Treue zu Gott und zu der Gemeinde. Ein Pastorenkollege von mir sagt jeweils, zeig mir deinen Kontoauszug und ich zeige dir, für was das dein Herz schlägt. Und ich glaube, das hat etwas. Es ist herausfordernd, aber es hat etwas. Oder so wie es Jesus sagt in Matthäus 6, 21, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wir möchten heute Morgen über vier Prinzipien nachdenken. Vier Prinzipien zum Umgang mit Geld. Und ich bin mir bewusst, das ist ein herausforderndes Thema. Es wird uns herausfordern. Es hat mich selber auch herausgefordert in der Vorbereitung. Und es fordert mich immer noch heraus. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch in diesem Thema Geld mal wieder daran messen, was die Bibel dazu sagt. Und zumindest solange ich da bin, jetzt knapp 7 Jahre, haben wir nie über Geld geredet in der Gemeinde. Meint ich. In einem Sonntagmorgen. Und darum können wir es uns, glaube ich, leisten, heute an diesem Erntedank mal darüber nachzudenken, was sagt die Bibel über den Umgang mit Geld. Lesen wir dazu den Bibeltext aus Matthäus 6, die mitlesen wollen. Matthäus 6, ab dem Vers 24 bis zum Ende vom Kapitel. Matthäus Kapitel 6, das erste Buch im Neuen Testament, ab dem Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Der Mammon, das ist der Geist, die Macht, die hinter dem Geld steht. Geld an sich ist ja eigentlich neutral, weder positiv noch negativ. Aber der Mammon, eigentlich der Götz, wenn das Geld zum Götz wird. Die Macht, die das Geld bekommen kann. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht viel wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Für mich ist das ein unglaublich herausfordernder Text. Wir Menschen sind doch Meister vom sich Sorgen machen. Also ich habe das sehr gut und ich glaube, ihr kennt das auch. Und jetzt erwartet Gott und sagt, macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken. Ich meine, wir müssen ja nur alle drei Tage spätestens trinken, sonst sterben wir. Eigentlich müssen wir uns ja darum nicht sorgen. Ist schon relativ herausfordernd. Der Text konfrontiert uns letztendlich mit dieser Frage, von wem erwartest du eigentlich deine Versorgung? Von Gott oder von deinem Alltag? Wer ist der, der dich versorgt? Jesus provoziert sehr stark und sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen. Gott, euer Vater im Himmel, weiß, was er braucht. Er versorgt euch. Er weiß doch, was wir brauchen. Und vielleicht kennt ihr den inneren Diskurs, der da ausgelöst wird durch die Stelle, wo ich schon jemanden hatte beim Lesen von diesem Text. Sicher glaube ich, dass Gott mein Versorger ist. Aber wenn ich wirklich zuerst nach Gottes Reich trachte, dann wird es mit meinem Alltag irgendwo schwierig, all den Verpflichtungen nachzukommen. Und dann kommt die innere Stimme, ich würde jetzt mal sagen, das ist der Heilige Geist, der sagt, das heisst also, du vertraust doch nicht so ganz richtig auf Gott. Doch, sicher, er ist mein Versorger, das liest ja da, logisch glaube ich das. Aber ich brauche doch auch irgendwelche Sicherheiten. Es muss doch auch aufgehen am Ende des Monats. Da kommt wieder die Stimme und sagt, ja, aber Moment mal, du hast doch eine Sicherheit. Gott ist doch deine Sicherheit. Ja, auf jeden Fall, aber. Und da kommt immer wieder das Aber. Und ich glaube, das Thema Finanzen ist so ein Thema, das uns immer wieder herausfordert zu dem Aber. Und es gibt Lebenssituationen, die uns noch ein bisschen mehr herausfordern. Ich glaube, es ist grundsätzlich schon herausfordernd, mit dieser Haltung durchs Leben zu gehen. Und da gibt es Situationen, wo wir wirklich wenig haben. Nach menschlichem Ermessen zu wenig. Und der Anspruch von Gott bleibt genau gleich. Ich glaube, das Aber ist sehr schnell da und es entlarvt unsere innerste Herzenshaltung. Es entlarvt genau das, wo Jesus in der ersten Verse sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Das aber, ich glaube, das Hin- und Herwanken zwischen Gott und dem Mammon. Aber, wenn wir über den Umgang mit Geld nachdenken, glaube ich, ist das erste Prinzip grundlegend. Gott ist mein Versorger. Das ist die Gewissheit, das ist die Verheißung, die in Fleisch und Blut muss übergehen. Und wenn die Gewissheit nicht da ist, dann müssen wir gar nicht erst darüber nachdenken, woran geben wir unser Geld. Weil wir werden nicht können freimütig geben. Wir werden nicht können befreit geben, weil wir immer das Aber in uns haben. Und die Angst, das wird nicht lange. Ich glaube, das ist die Grundlage, um mit unserem Geld umzugehen. Gott ist unser Versorger. Das muss uns bewusst sein. Wir Schweizer, vermutlich alle Menschen, aber wir sind eine Banknation. Und unser Vertrauen ist in erster Linie auf das gefüllte Bankkonto. Es hat mir mal jemand gesagt, weisst, wenn der Schweizer sagt, ich habe kein Geld, dann hat er noch irgendwo 10'000 Franken. Aber das ist für einen Schweizer kein Geld mehr haben. Ich sage nicht, dass das auf jeden zutrifft, aber ich glaube, es hat etwas. Wir Schweizer vertrauen doch sehr stark auf das Geld. Und die Bibel sagt, Gott ist unser Versorger, nicht das Bankkonto. Jeder von uns oder die meisten von uns haben einen Zahltag, irgendwoher, Pensionskasse, vielleicht ist es Arbeitslosengeld, ein Lohn, Sackgeld, Kind, sind zwar jetzt nicht da, aber das ist, wir haben das Gefühl, unser Versorger ist unser Arbeitgeber, ist unser Zahltag. Nein, Gott versorgt uns durch die verschiedenen Kanäle, über einen Zahltag, über einen Arbeitgeber, den er beauftragt hat, uns Geld zu geben. Oft sind es Verwandte, die noch irgendwo einen Zustupf geben. Ich habe den Frühling ganz unerwartet von der Großmutter, allen Enkeln hat sie 2'000 Franken geschenkt. Was für eine Versorgung durch unseren Herr. Das war nicht meine Großmutter, das war der Herr, der sie gebraucht hat. Das ist Gott, unser Versorger. Glauben wir der Bibel das Versprechen? Glauben wir dieser Verheißung, dass Gott unser Versorger ist? Kannst du Gott beim Wort nehmen? Ich glaube ja, wir können ihn beim Wort nehmen. Gott wird seine Kinder versorgen. Und wenn wir auf dieser Grundlage vorwärts gehen und leben, dann können wir auch zu den nächsten Prinzipien vorwärts gehen. Das nächste Prinzip, zumindest der erste Teil, ist eigentlich Grundlage für das erste Prinzip. Gott gehört alles. Und darum kann er auch alles geben. Darum kann er uns versorgen, weil er hat Zugriff auf alles. Verschiedenste Bibelverse, ich zitiere stellvertretend einfach Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die Bibel macht so klar deutlich, Gott gehört alles. Die ganze Welt, alle Reichtum auf dieser Welt. Ja, letztendlich auch wir Menschen. Alles gehört Gott. Und aus dem Reichtum heraus kann er schöpfen. Darum kann er uns versorgen, aus dem Reichtum heraus. Und die Schlussfolgerung aus dieser Tatsache heraus ist, weil Gott alles gehört, gehört mir nichts. Alles, was ich auf dieser Welt besitze, ist leihweise. Gott leiht uns für das Leben auf dieser Welt alles, was wir brauchen. Erinnert euch zurück, als ihr auf die Welt gekommen seid. Ihr seid nackt gekommen. Und stellt euch vor, wenn ihr wieder werdet gehen aus dieser Welt. Ihr werdet nackt gehen. Also man wird euch ein Totenhemd anlegen. Aber nicht einmal das hat Taschen, wo ihr etwas mitnehmen könnt von eurem Reichtum. Wir kommen nackt, wir gehen nackt. Und alles zwischen denen wird uns zur Verfügung gestellt. Dürfen wir brauchen. Gott leitet uns aus, was wir brauchen. Sei es deine Kleider, die du heute da hast, dein Velo, dein Auto, wo du morgen da angekommen bist, der Grund und Boden, wo dein Haus drauf steht, dein Haus selber, vielleicht sind Generationen in Familienbesitz. Und du hast vor, dass deine Kinder zu vererben. Es gehört Gott und er hat es dir gegeben zum Brauchen. Er hat es dir ausgelehnt. Dein Garten, dein PC, dein Handy, leihweise zur Verfügung gestellt. Oder anders ausgedrückt, Gott vertraut mir seine Gaben an, damit wir sie verwalten. Gott beschenkt uns, damit wir Verwalter sein können von einem Teil von seinem Reichtum. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis, eines von diesen 16, wo um Besitz und Geld geht, aus Matthäus 25. Wo der Herr seinen drei Knechten Talent gibt. 10 Talent, 5 Talent und glaube 2 Talent. Und sagt, verwaltet das. Das ist ein Gleichnis genau auf das an, was Gott uns alles gibt zum Verwalten. Die Talente können wir eins zu eins auf den Reichtum, auf das Vermögen beziehen, das Gott uns gibt. Wir können es auch auf unsere Begabungen beziehen. Wir können es auch auf unseren Körper beziehen, den wir bekommen haben. Aber ich glaube, in erster Linie können wir es auf den Reichtum beziehen, wo Gott uns schenkt, wo wir weise verwalten sollen. Gott ist es, der uns Sachen anvertraut, nicht zur eigenen Bereicherung, zu unserer Versorgung, ja, in erster Linie zur weisen Verwaltung. Und ich muss euch an dieser Stelle einen Tagtraum von mir erzählen, den ich in den letzten Jahren öfters mal hatte. Als Pastor sieht man ja immer wieder in Situationen, wo es Geld braucht. Angefangen bei der Bibelschule, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das ist ein Fass ohne Boden, ein altes Gebäude, das braucht immer Geld. Dann das Lagerhaus, wo wir einmal unser Sommerlager haben. Die Gemeinde da, viele Gemeinden, christliche Werke. Und mein Traum war immer so, Herr, lass mich mal einem reichen Mensch begegnen, einem Geschäftsmann, der es auf dem Herz hat, zum Spenden. Aber er hat keine Zeit, um sich selber darum zu kümmern. Er will sein Gewissen vielleicht beruhigen und sagt, Benni, du bist doch Pastor, schau, da 100'000 Franken oder 1 Million Franken, ich will, dass du das für mich investierst ins Reich Gottes. Du weißt, wo das gut aufgehoben ist. Und habe immer gedacht, ja, Gott könnte mir das schon anvertrauen. Ich wüsste ja, wo wir es hingeben können. Und irgendwann ist mir bewusst worden, wie vermessen das der Gedanke ist. Mit dem Geld von anderen freigebig sein, dabei gibt mir Gott jeden Monat mehrere tausend Franken, die ich verwalten darf. Ich träume davon, Geld von anderen zu verwalten. Dabei gibt er mir jeden Monat einen Zahltag, wo ich aufgefordert bin, zu verwalten. Klar, es ist noch ein bisschen herausfordernd, weil dort spielt die Frage mit, wie viel davon brauche ich für mich selber und wie viel darf ich weggeben. Und das ist so das Reden Gottes, wo mir gesagt hat, fang zuerst mal bei dem an, was du selber hast. Tu das weise verwalten. Und dann können wir vielleicht irgendwann auch mal über etwas anderes reden. Aber jetzt, das ist mal dein Garten, wo du dich drin selbst bewegen sollst. Ich habe bis dort eigentlich den Eindruck gehabt, dass wir relativ gut mit unseren Finanzen umgehen. Gott hat mich herausgefordert, Benni, Sarah, schaut mal wieder an. Prüft das Ganze einfach mal wieder. Und dann vielleicht da und dort ein bisschen schrauben. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dass das Geld, das ich besitze, eben nicht mein Geld ist, sondern Gottes Geld, das ich verwalte, dann lautet die Frage im Alltag plötzlich nicht mehr, wie viel soll ich weitergeben, sondern die Frage im Alltag lautet plötzlich, wie viel von Gottes Geld darf ich für mich verwenden? Und das ist ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel. Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir werden in den nächsten zwei Prinzipien auf das eingehen, aber halten wir zuerst nochmal fest. Gott ist mein Versorger. Ihm gehört alles und darum ist es ohne Problem möglich, uns zu versorgen. Und diese Überzeugung ist die Grundlage. Sonst müssen wir nicht anfangen darüber reden, wie sieht es denn jetzt mit dem Gehen aus. Ebenfalls die Grundlage ist, alles gehört Gott und er setzt uns zu dem Verwalter von seinem Reichtum ein. Oft gibt er uns mehr, als wir selber brauchen. Das sollen wir nicht zu unserem Eigentum machen, sondern das weise verwalten. Und jetzt ist die Frage, nach welchem Schema, nach welchem Maßstab können wir das machen? Ich meine, dass uns unser Bibeltext da eine relativ klare und herausfordernde Antwort gibt. Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Zuerst kommt Gott und sein Reich und dann kommt alles andere. Wir sehen das im Alten Testament an der Praxis vom Zehnten ebenfalls. Wenn der Israelit das wollte ernst nehmen und die Abgabe für Gott von dem Zehnten wollte geben, dann hätte er das als erstes im Budget einplanen. Weil wenn er das am Schluss einplanet, ist plötzlich nicht mehr 10% übrig. Mit anderen Worten, in seinem Budget hat der Zehnte den ersten Teil ausgemacht. Das hätte er reservieren für Gott. Er hat es vielleicht nicht sofort in den Tempel gebracht, aber er hat es reserviert, damit er es Gott abgeben konnte, wenn er ein gottesfürchtiger Jude war. Wir lesen davon, dass der erste Teil, dass der Zehnte Gott heilig ist, dem Herrn gehörend, das gibt ihm einen Stellenwert. Und in Maleachi, das letzte Buch vom Alten Testament, kritisiert Gott durch den Maleachi sein Volk und sagt, ihr habt mich beraubt. Ihr habt mich beraubt, weil ihr mir eure Zehnten nicht gegeben habt. Respektive, es ist eben mein Zehnten. Und darum liegt ein Fluch auf euch. Harte Wort. Darum liegt ein Fluch auf ihnen. Gottes Teil gehört ihm alleine. Gottes Teil ist heilig. Und darum soll ihm erste Priorität beigemessen werden. Sarah und ich haben vor unserer Hochzeit entschieden, wir wollen Gottes Teil die erste Priorität einräumen. Das soll immer im Vordergrund stehen und erst dann entscheiden wir, was wir mit dem Rest machen. Und vom Rest muss es dann lange für Miete, Wohnung, das ist das Gleiche, Auto, Nahrungsmittel, Kleider etc. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wie hoch soll für uns, wo wir im Neuen Testament leben, der erste Teil für Gott sein? Soll das auch die 10% sein? Darf es vielleicht noch ein bisschen mehr sein? Oder darf es auch weniger sein? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sehr viel diskutiert wird unter Christen. Und ich glaube, es ist die herausforderndste Frage für heute Morgen, weil jetzt geht es ans Eingemachte. Das ist die Praxis, nicht jetzt will ich sagen, wo ihr leben solltet, sondern das ist mein Wunsch, dass das, was jetzt kommt, dass ihr das besonders prüft am Wort Gottes und im Gespräch mit Gott. Was ist das für uns wirklich dran? Stimmt das, was der Benni da vorne sagt? Ich merke, ich bin da selber in einem Prozess. Ich werde euch nachher sagen, warum und wo. Selber bin ich so geprägt, der Zehnte gehört ins Reich Gottes. Es ist zwar nicht im Neuen Testament bestätigt und nicht gefordert in dem Sinn, aber es ist eine gute Richtschnur. Das ist meine Prägung, die ich mitbringe. Und auch heute, nachdem ich Theologie studiert habe, sehe ich das auch selber in der Bibel so. Im Neuen Testament wird nie der Zehnte bestätigt, im Sinn von, ihr müsst den Zehnte geben. Und für viele Christen ist das ein grosses Aufschnaufen. Boah, ich darf auch weniger geben. Klammerbemerkung, überführt uns nicht das bereits wieder im Herz, ich darf weniger geben, ich habe mehr für mich? Ist das nicht bereits schon wieder der Mammon so, ah, ich darf Gott weniger geben, das gibt mehr für mich? Klammern zu. Ich glaube, im Neuen Testament haben wir nie die Lehre über eine Pflichtabgabe von 10%. Aber spannend ist, das Neue Testament stellt ganz klar, alles gehört Gott. Das Neue Testament redet viel vom Geben, aber nicht vom Selberbehalten. Das Neue Testament redet vom Segen, wo über dem Geber liegt, auf das kommen wir nachher noch. Aber nicht vom Segen, der über dem liegt, der behaltet. Im Gegenteil, sondern dass es dem zwischen den Fingern verrinnt. Das Neue Testament redet vom reichlichen Säen und vom reichlichen Ernten. Im ganzen Neuen Testament gibt es kein Beispiel, wo Menschen weniger als 10% gegeben hätten, sondern in der Regel mehr. Und das fordert uns raus, es fordert mich selber auch raus. Kirchenväter wie der Origenes, der Hieronymus oder der Augustinus haben aufgrund dieser Tatsache gelehrt, der Zehnte soll das absolute Minimum sein, das ein Christ gibt. Vielleicht sagt der eine von euch Randy Alcorn etwas, ist ein aktueller christlicher Theologe und Autor und der hat folgendes Statement abgegeben. Ich will euch noch ein bisschen mehr herausfordern. Verstehen Sie die Praxis, den Zehnten zu geben, nicht als Ziel, sondern als Startpunkt. Der Zehnte ist nicht die Decke, die wir irgendwann einmal erreichen sollten. Er ist vielmehr der Fußboden, auf dem wir anfangen. Er ist nicht der Zieleinlauf, sondern der Startschuss. Wie viel also sollen wir Gott geben? Ich halte mich nicht dafür zu sagen, als Christen, wir müssen den Zehnten geben. Wir müssen überhaupt nicht, außer zu sterben und Rechenschaft vor Gott ablegen. Wie viel das ihr geben wollt, ist mehr die Frage. Meines Erachtens ist es theologisch umstritten, ob wir nach wie vor auf den Zehnten bauen können. Aber ich sehe den Zehnten durchaus als ein Prinzip, das eine starke Richtschnur, ein starker Richtwert für uns sein soll. Dass wir mit dem Zehnten anfangen sollen, würde ich unterschreiben, dass wir mindestens den Zehnten weggeben sollen. Aber das geht doch nicht. Benni, wenn du unsere finanzielle Situation würdest kennen, würdest du nicht so etwas Krasses erzählen davor. Vielleicht denkt das der eine oder andere von euch. Und ihr habt recht, ich kenne eure finanzielle Verhältnis nicht im Detail. Und ihr habt recht, wenn ich sie würde kennen, dann würde es mir sehr schwer fallen, da oder dort das so in dieser Härte zu sagen. Aber vielleicht habt ihr auch nicht recht und ich würde es gerade noch extremer betonen. Ich möchte den Blick auf das lenken, was die Bibel uns sagt. Kapitel 6, Vers 33 und 34. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wenn wir Gott seinen Teil zuerst geben, ist meine Überzeugung, dann wird er uns segnen. Vierter Punkt. Gott segnet den Gebenden. Es gibt verschiedenste Bibelstellen, die das unterstützen. Auch da wieder ein Vers, der das sehr klar zum Ausdruck bringt. Nebst dem Vers 33 und 34. Sprüche 11, 24. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist. Und es gereicht ihm nur zum Mangel. Das ist ein Paradox, das wir immer wieder finden in der Bibel. Der versucht festzuhalten, möglichst viel für sich selber zu haben, dem zerrinnt es in den Finger irgendwo. Und der bereit ist, zu geben, Überricht zu geben, der wird gesegnet und der hat immer mehr. Ein spannendes Prinzip, Gott segnet den Gebenden. Jemand hat mal gesagt, ich schaufle Geld raus und Gott schaufelt es immer wieder zurück, nur hat Gott die grössere Schaufel als ich. Ich bin überzeugt, je mehr das wir geben, desto mehr kommen wir zurück über. Weil Gott ist der grösste Geber im ganzen Universum und ihm gehört alles. Niemand kann ihn im Geben übertreffen. Jetzt muss ich aber da eine Anmerkung machen. Ich will mich davon distanzieren, dass es so verstanden wird, wenn wir viel Geld geben, kommen wir viel Geld zurück über. Ich glaube, der Segen, den Gott uns gibt, der ist nicht zwangsläufig materieller Natur. Aber nichtsdestotrotz unglaublich wertvoll. Die Bibel verheißt uns, wenn wir geben, der richtigen Haltung, eine Freude. Und vielleicht kennt ihr das, was das auslöst im Herzen, wenn man merkt, Gott legt aufs Herz, man soll etwas geben. Und dann gibt man das, kostet vielleicht Überwindung. Aber es kommt so eine Freude und eine Zufriedenheit ins Herz. Mehr, als wenn ich das Geld genutzt hätte, um mir die neue Xbox zu kaufen. Oder sonst etwas, was mir Freude machen würde. Eine unglaubliche Freude. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir freigebig sind, wenn wir geben, dass eine Freiheit ins Leben kommt. Eine Freiheit von dem Mammon. Dass das Geld wirklich plötzlich einfach neutral ist. Und ich kann es verteilen. Ich komme eine gute Haltung dazu über. Die Bibel lehrt uns, wenn wir geben, dass wir aufs Himmelskonto einzahlen. Das ist das Konto, das noch vorhanden ist, wenn wir irgendwann abtreten sind von dieser Welt. Da ist ein immaterieller Segen da, wo meiner Meinung nach viel wertvoller ist, als wenn man es in materiellem, in Geld oder in anderen Sachen überkommt. Aber der Segen, den Gott uns gibt, ist auch materiell, ist meine Überzeugung. Gott segnet uns auch materiell. Nicht durchs Band, nicht nur und nicht so, dass wir mit Wohlstand prassen können. Nicht zwangsläufig, kann durchaus sein. Gott segnet auch materiell. Wir werden alles haben, was wir zum Leben brauchen. Prinzip Nummer 1, Gott ist mein Versorger. Er weiß, was wir brauchen. Es gibt so viele Berichte von Christen, leider kann ich die nicht überprüfen, weil ich die nicht kenne, alle. Aber die sagen, wir haben uns so schwer da mit dem Geld. Und wir hatten immer zu wenig gehabt. Und dann ist noch irgendwann so eine Predigt gekommen oder ein Seminar über Geld und wir sind herausgefordert worden, den Zehnten zu geben. Und man hat mit dem angefangen und plötzlich hat es gelangt. Wir konnten den Zehnten geben und das Geld hat plötzlich gelangt. Das ist irgendwo ein Mysterium oder irgendwo muss man sagen, es ist der Segen. Es gibt die Geschichte von einem Pastor, wo, wenn er über Geld geredet hat, hat er die Leute herausgefordert und gesagt, gebe 3 Monate lang treu den Zehnten. Und wenn er nachher noch offen die Rechnungen hat, die er nicht können zahlen können, könnt ihr es mir bringen. Es hat nie jemand ihm eine Rechnung gebracht. Ich weiss nicht, ob das so weit zurück ist, dass man einfach zu hohe Achtung hatte, ob die Leute sich nicht getraut haben, keine Ahnung. Sarah und ich dürfen das in diesen 10 Jahren, wo wir jetzt verheiratet sind, ebenfalls erleben. In der Planung hat es oft knapp ausgesehen und wir haben das Gefühl gehabt, wie geht das? Aber wir haben immer gesagt, der zehnte Teil oder der erste Teil, der bei uns 10% ausmacht, den wollen wir nicht antasten. Und wir dürfen zurückschauen und sagen, Gott hat es immer geschenkt, das reicht. Jetzt sagen Sie vielleicht, oh, was hat denn der Pastor für einen höheren Lohn? Das ist die eine Interpretation, genau. Wir sind dankbar, wenn wir zurückschauen, wie es gelangt hat. Und wie Gott uns wieder versorgt hat. Unerwartet. Prämienverbilligung, plötzlich so hoch, wie ich es nicht erwartet hätte. Eine Grossmutter, die mir Geld schenkt. Plötzlich darf ich für den Ueli Schriftdolmetsch an einer Pastorenkonferenz und komme pro Konferenz 2'000 Franken über. Geld, das nicht budgetiert war. eine riesige Bereicherung. Dann kommt plötzlich wieder der Hans und bringt Bier mit am Gebetsabend. Man kann sich einfach bedienen. Und man hat eine Woche lang Obst für die Familie zuhause, wenn man sich getraut, so viel zu nehmen. Eine wunderbare Versorgung. Sarah und ich haben in den letzten 3 Jahren 2-mal auf Israel dürfen. Was für ein Geschenk. Nicht geplant, nicht gesucht. Ich durfte eine Studienreise auf Griechenland machen. Ich darf planen sein, zumindest weit aus einer Studienreise für Kleinasien. Geld, das wir nie eingeplant haben für das, was uns geschenkt worden ist. Gott ist unser Versorger. Und ich staune über diese Versorgung. Es stellt sich die Frage, wo sollen wir geben? Wo sollen wir das Geld geben? Das ist eine viel diskutierte Frage. Viele Christen neigen dazu, wie mit den Gießkannen im Garten, einfach möglichst breit, möglichst überall. Man kommt so viele Spendenaufrufe über. Es gibt so viele gute Sachen, die man unterstützen könnte. Und die Not ist an vielen Orten gross. Ich glaube, das Neue Testament skizziert einen anderen Weg. Ganz bewusst mit erster Priorität in die Gemeinde geben. Warum? Weil Gott nichts auf der Welt mehr liebt als seine Gemeinde. Wenn du über das nachdenkst, in dieser Serie, wo wir heute den Schlusspunkt setzen vorerst, die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Die Gemeinde ist die Brut Jesus, es ist der Tempel, es ist sein Bauwerk. Alles, was ich in die Gemeinde gebe, gebe ich direkt Gott. Klammern auf, wenn es eine Gemeinde ist, die den Fokus hat, das auch so zu investieren. Das ist natürlich auch immer die Voraussetzung. Wir geben in die Gemeinde, wo wir uns dazu zählen. Weil das die Gemeinde ist, wo wir vom Gottesdienst profitieren darf, wo wir zusammen Abendmahl feiern. Es ist die Gemeinde, wo man sich verpflichtet hat, sich in die Gemeinschaft einzugeben. Mit seiner Zeit, mit seinen Gaben, mit seinen Finanzen. Ich glaube, das ist die erste Priorität. Und in zweiter Priorität gebe ich dort an, wo mir es Gott sonst noch aufs Herz legt. Das werden meistens Sachen sein, die mit meiner Geschichte, meiner Person verknüpft sind. Leute, die mir wichtig sind. Werke, die mir wichtig sind, Sachen, die mir Gott im Alltag aufs Herz legt. Und jetzt ist die Frage, wie verteilen wir das? Wie viel erste Priorität, wie viel zweite Priorität? Und da muss ich euch offen und ehrlich sagen, seit gestern Abend bin ich da nicht mehr so sicher. Ich habe gestern Abend ein Telefon bekommen und wir haben ein Gespräch über genau das Thema gehabt. Wir haben als Älteste vor ein paar Jahren über das austauscht und haben gesagt, uns gefällt eigentlich das Prinzip 70-30. Von meinem Zehnten 70% in die Gemeinde und die anderen 30% dort, wo es Gott dir aufs Herz legt. Und dann sagt mir die Person, sie würde mich gerne herausfordern, 130. 100% vom Zehnten in die Gemeinde und alles, was darüber ausgeht, 30%, vielleicht 10%, vielleicht 20%, was auch immer. Und das erst in die zweite Priorität. Und ich muss euch sagen, das hat mich beschäftigt seit gestern Abend, ich bin nicht zu einem Punkt gekommen. Ich weiss nicht, was ich euch sagen soll. Ich möchte euch vor allem herausfordern. Egal, ob ihr sagt 70-30, ob ihr sagt 130 oder 100-0, es geht mir darum, in erster Linie, der erste Teil ist für das Reich Gottes. Und mein Verständnis von Reich Gottes ist gemeint in erster Linie, aber es hat diverse Missionswerke und andere Sachen, die auch zum Reich Gottes gehören. Bewegt das mit Gott. Und wenn ihr schon jetzt sagt, 100% von meinem Zehnten kommt in die Gemeinde, ich darf das gerne so beibehalten natürlich. Zum Abschluss von eurer Predigt möchte ich euch etwas mitgeben. Jonas, du darfst vorkommen. Jonas wird jedem von euch da etwas geben. Auch ihr auf der Empore, ihr geht nicht leer aus. Und falls ihr leer ausgeht, kommt ihr nachher zu mir, dann hat es zu wenig drin gehabt. Aber ich habe noch mehr, dort wo das herkommt. Gott gehört alles. Ihr kommt dem 5 lieber über. Die gute Augen haben und ein nicht allzu abgewetztes Exemplar haben und eine bessere Bildqualität als der Beamer mit euren Augen zustande bringen, die sehen auf der Seite den Schriftzug Dominus Providebit. Das ist latinisch und bedeutet so viel wie Gott sorgt vor. Ich finde das fantastisch, dass das auf unserem Schweizer 5-Liber steht. Geht zurück auf eine andere Währung, die alte Berner Währung, und selbst wiederum geht zurück auf die Geschichte von Abraham. Der Abraham, der den Auftrag bekommt, seinen einzigen, seinen liebgewordenen Sohn zu opfern. Er ist unterwegs mit dem Isaac und dann fragt ihn der Isaac plötzlich irgendwann, Vater, wo ist eigentlich unser Opfertier? Und dann sagt Abraham das. Ich glaube, es ist 1. Mose 11, 28 oder so. Gott wird vorsorgen. Gott wird für das Opfer, das Opferlamm vorsorgen. Es ist ums Liebste gegangen, wo der Abraham hatte. Und ich glaube, uns geht es mit den Finanzen oft ähnlich. Wenn wir herausgefordert werden, wegzugeben, dann fühlt es sich an, als wäre es das Liebste. Oder wir könnten uns das Wichtigste nicht mehr leisten. Und da kommen wir zurück zu dem ersten Prinzip. Gott ist mein Versorger. Er wird vorsorgen. Dominus providebit. Der Fünfliber soll euch daran erinnern, in eurem Alltag. Und jedes Mal, wenn ihr so eine in die Hand nehmt, Gott versorgt mich. Gott versorgt mich. Als zweites ist der Fünfliber aber eine Aufgabe für dich persönlich. Der Fünfliber ist für dich ist ein Geschenk, der für dich behalten. Aber er ist auch ein Geschenk zur Verwaltung. Es sind 5 Franken, die du nicht damit gerechnet hast, wo Gott dir schenkt, wo du herausgefordert bist, den Weise zu verwalten. Und vielleicht denkst du jetzt, was tust du so blöd, Bedi, wegen 5 Franken? Also, auf das bin ich jetzt wirklich nicht angewiesen. Ich wollte euch sagen, es kommt nicht darauf an, ob du 5 Franken hast zum Verwalten, 5 Rappen oder 5'000 Franken, 50'000 Franken. Es geht ums Prinzip dahinter. Und denken wir an das letzte Schärflein von der Witwe, wo 2 Lepta in die Kollekte eingeworfen hat im Tempel. Und Gott oder Jesus sagt, das war mehr als alle anderen vor ihr. Es geht ums Prinzip dahinter. Gott will, dass du treu verwaltest. Und darum die Aufgabe, die damit verknüpft ist, überleg dir, wie will ich die 5 Franken einsetzen. Und natürlich darüber aus den Gedanken, überleg dir, mit was will ich die nächsten 5 Franken? Mit was oder wie will ich die nächsten 5'000 Franken einsetzen? Welches ist Gottes Teil und welches soll mein Teil sein? Wir dürfen übergehen in eine Zeit der Anbetung. 4 Lieder. Und die 4 Lieder sind bewusst aufbauend gewählt. Ein erstes Lied, wenn wir bekennen miteinander. Wir bekennen, was unser Glauben ist. Dass wir an Jesus Christus glauben. An Gott glauben. Und das zweite Lied ist nachher, wer ist denn der Gott? Wer ist denn der Jesus? Es ist unser wunderbare Hirte, der uns versorgt. Und nachher gehen wir in 2 Lieder rein, wo wir den Dank zum Ausdruck bringen für die Versorgung. Und dazwischen wird es einen kleinen Unterbruch geben. Wir wollen nämlich anbeten und Gott Dank entgegenbringen, nicht nur in Wort, im Lobpreis, sondern auch in Tat, in Form der Erntedankkollekte. Aber wie das genau läuft, das werde ich dann erklären. Stehen wir doch auf zu dem Lobpreis, zuerst in das Bekenntnis über unseren Gott und über unseren Versorger.
Ich glaube an den Vater.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Mein Anwalt,
mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt und allein, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube. Ich glaube, dass wir ewig leben.
Ja, ich glaube, dass wir ewig leben. Dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube. Gott den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Ja, ich glaube an Gott den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott.
Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Du bist ein wunderbarer Hirt.
Du bist ein wunderbarer Hirt. Und mich zum frischen Wasser führt. Du bist vom König herrscht. Du reichlich deckt für mein Stärken und mein Stab. Für mein Weg durchs dunkle Tal. Ich bin kein Sohn.